möchte ich ein kurzes Streiflicht in die Schöpfung geben. Hab da vielleicht ein bisschen ungutes Gefühl bei, weil es ist ein großes Thema und dem Thema, dem wird man sicherlich nie gerecht. Bin froh, dass letzte Woche Mark Schiepli so lebendig hier bei uns in unser Gemeindeleben in Philipper 4 gesprochen hat. Da nehme ich mir heute mal die Freiheit, über die Schöpfung zu reden. Ich denke, wir wissen alle, die Schöpfung ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Das fängt nicht nur mit 1. Mose an, den ersten beiden Kapiteln. Das geht weiter über die Geschichtsbücher, die Propheten, die Psalmen, übers Neue Testament bis hin in die Offenbarung rein. Aber wenn ich mal zurückdenke, hören wir eigentlich sehr, sehr wenig von Gott, dem Schöpfer. Es ist ein Thema, das wir ein bisschen aussparen, weil wir wissen, da begeben wir uns irgendwo auf ein Minenfeld, mit einem Konfliktfeld. Aber ich denke, wir sind es gerade unserer jüngeren Generation auch schuldig, darüber zu sprechen, über Gott, den Schöpfer. Weil die Schöpfung ist ein wichtiges Zeugnis Gottes. Und wir finden es immer wieder in den ganzen Bibelstellen, und das sind beileibe nicht alle Bibelstellen, die von Gott, dem Schöpfer, reden. Also das ist vielleicht eine kleine Auswahl. Es ist ein wichtiges Zeugnis für Gott. Und wir haben heute oft den Eindruck, dass es letztendlich uns irgendwie von der Wissenschaft abspenstig gemacht wird. Dass die sagt, nein, das redet doch alles gar nicht von Gott. Und ich möchte da ein klein bisschen drauf eingehen. Wenn wir weiter in die Bibel gucken und wir reden von Gott, dem Schöpfer, dann wissen alle, die im Neuen Testament dann weiterlesen, dann reden wir auch von einer ganz besonderen Person. Wenn wir vom Schöpfer reden, dann reden wir auch von Jesus Christus. Ich habe hier mal die Bibelstelle aus Kolosser 1, Verse 16 und 17 angeführt, wo davon die Rede ist, denn in ihm, und das ist der Herr Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wir könnten sicherlich auch noch den Anfang des Johannesevangeliums dazu nehmen, wo wir das dann auch ganz, ganz klar lesen, dass er das fleischgewordene Wort, dass er der ist, durch den und für den alle Dinge geschaffen worden sind und alles besteht durch ihn. Aber auf dieses Thema Schöpfung bin ich eigentlich gekommen, als wir vor einiger Zeit mal hier uns über die Sendschreiben Gedanken gemacht haben. Und in dem letzten Sendschreiben, in dem Sendschreiben in Laodicea, da stellt sich Gott, da stellt sich der Herr Jesus der Gemeinde in Laodicea als der Schöpfer vor, als der Arm, der Arm heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und ihr wisst ja auch, dass wir die Sendschreiben sicherlich auch in einer heilsgeschichtlichen, einer chronologischen Zeitart und Weise auslegen können. Dann würde Laodicea auch für die Gemeinden in der Ende der Endzeit dann sprechen. Und so sehen wir, dass dieses Thema Schöpfung heute auch noch wichtig ist, auch für uns als Gemeinde Jesu Christi. Aber wie ist das denn heute? Ich bin da eben schon mal kurz drauf eingegangen. Was sagen die Menschen heute? Ich denke, ein Gottesbild, was von sehr vielen Nichtchristen auch geteilt wird, das ist das Bild des Lückenbüßergottes. Was sagt eigentlich das aus? Ja, im Altertum, da wussten die Menschen ja noch sehr, sehr wenig. Das ist hier da auf der linken Zeitachse, da in der Antike. Da war das Wissen sehr klein, dann ging es vielleicht mal ein bisschen hoch. Im Mittelalter ging es wieder runter. Und ja, alles, was wir nicht wussten, das wird dann vielleicht Gott zugeschrieben. Aber spätestens mit der Aufklärung und mit der Moderne ist das Schluss. Ne? Wir wissen halt immer mehr. Die Wissenschaft hat vieles, auch Gutes, sicherlich festgestellt. Und der Platz für Gott wird immer sehr, sehr viel kleiner. Und wenn man heute an der Uni ist, sich zu Gott zu bekennen, also das meistens wird sicherlich dann ein höhnisches Lächeln wirst du als Antwort bekommen. Stimmt das so? Sprechen die Himmel heute nicht mehr von der Herrlichkeit Gottes? Wissen wir wirklich so viel, dass wir letztendlich dann Gott obsolet gemacht haben? Lass uns mal ein kleines Bild angucken. Ich denke, wenn wir heute in das Weltall gucken, und das hier ist ein Bild von der Andromeda-Galaxie, das ist unsere nächste Nachbargalaxie. Sie ist recht groß, hat eine Ausdehnung von fast 140.000 Lichtjahren und man nimmt an, dass da ungefähr 100 Milliarden Sterne drin sind. Wenn ihr sie auf dem Himmel guckt, die ist sogar scheinbar sehr groß. Die hat ungefähr am Himmel die Größe des Vollmondes. Aber so mit bloßem Auge könnt ihr sie trotzdem nicht sehen. Ihr braucht ein Teleskop und längere Belichtungszeit, weil die Sterne aufgrund der großen Entfernung doch sehr, sehr lichtschwach sind. Das lässt sich natürlich noch steigern, wenn man etwas tiefer in das Weltall guckt. Und da ist vor einigen Jahren mit dem damals leistungsfähigsten Teleskop, was es gab, diese Aufnahme entstanden. Das wurde mit dem Hubble Space Teleskop aufgenommen. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt in dem Universum. Vielleicht könnt ihr das erkennen, hier rechts hinten im Bild, da ist der Vollmond. Naja, das ist schwer zu sehen. Und daneben ist ein ganz, ganz kleines Kästchen. Man hat das Teleskop absichtlich auf einen Abschnitt des Universums ausgerichtet, wo kaum Sterne zu sehen waren, wo eigentlich nichts zu sehen waren. Man hat das Teleskop tagelang 2000 Einzelbelichtungen gemacht, 23 Tage belichtet und man hat das gesehen. Und was man sieht ist, das ganze Universum ist voll von diesen Galaxien. Von diesen Galaxien, so groß wie die Andromeda-Galaxie. Und vielleicht vermittelt es euch das einen Eindruck von der Größe des Universums. Man sagt, es hat eine Ausdehnung von 20 Milliarden Lichtjahren. Wer kann sich darunter etwas vorstellen? Ist das nicht viel zu groß? Hatten damals die Menschen im Alten Testament, die hatten doch was viel Kleineres vor dem Auge. Muss das nicht denn eigentlich schon diese Größe des Universums mit dem Gottesbild widersprechen, was wir in der Bibel finden? Aber wenn wir uns dann mal aufmachen und in der Bibel tiefer nachgucken, dann finde ich es sehr interessant, dass das, wie uns der große Gott gestellt ist, eigentlich sehr gut zu einem unendlichen Universum zusammenpasst. Wenn wir uns auf den Gott der Bibel beziehen, dann sehen wir von ihm zwei Eigenschaften in Raum und Zeit. Das eine ist die Allgegenwärtigkeit. Wir lesen dabei zum Beispiel im Jeremia davon, bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Oder in dem bekannten Psalm 139, stiege ich zum Himmel auf, so bist du da, bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Und das ist ein großer Unterschied zu den damaligen Götzen im Altertum. Das waren irgendwelche Gebilde, die eigentlich hier nur auf der Welt ihren Raum hatten. Aber den Gott, von dem wir in der Bibel lesen, der ist ohne Raum. Und wenn wir heute in die große Schöpfung, in das Universum sehen, dann merken wir, wir brauchen so einen Gott, der nicht an Raum gebunden ist und ebenso wenig an Zeit. Von dem Gott in der Bibel sehen wir, er ist ewig. Wer kann sich Ewigkeit vorstellen? Ich weiß noch immer, dass wir in der Sonntagsschule früher ein Bild bekommen haben, wo ich heute überhaupt gar nicht mehr begeistert von bin. Stell dir vor, du hast einen großen Berg, der ist von Diamant und da kommt jedes Jahr so ein kleiner Vogel, der wetzt sich seinen Schnabel und wenn der Berg dann ganz abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Ich glaube, das ist ein Bild, aber naja, es passt nicht wirklich Ewigkeit. Ich glaube, wir stellen uns besser als Zeitlosigkeit vor. Und wir sehen, dass der Gott der Bibel, er ist einfach ohne Zeit. Ewigkeit können wir uns nicht vorstellen. Wir sind als Menschen an Zeit und Raum gebunden. Und wenn wir in das große Universum gucken, dann müssen wir sagen, auf Basis der Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die wir heute haben, das ist unerreichbar, die Entfernungen, die da sind. Wenn es ein Gott geschaffen hat, dann muss er schon ohne Raum und ohne Zeit, dann muss er ewig sein. Und da widerspricht sich das, was wir sehen, nicht mit dem Bild oder mit dem, was wir in der Bibel von Gott lesen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Gott, der das, was wir im Weltallschall gesehen haben, geschaffen hat, muss schon ewig sein. Ja, was wissen wir über das Universum? Der Entdecker des Gravitationsgesetzes, Isaac Newton, hat das damals mal so formuliert. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Ich denke, das ist ein schöner Ausdruck. Hat sich da heute so viel dran geändert? Ich erinnere, ich war mal vor ein paar Jahren auf einem Kongress und den Eingangsvortrag, den hielt der damalige Chef vom CERN, das ist das größte Kernforschungsinstitut in Europa oder mittlerweile Weltall, Physiker, der Rolf-Dieter Heuer. Und naja, ich bin da wirklich nicht so firm in den Themen und da muss ich sagen, da betrete ich dann sicherlich eher als Laie dann ein Gebiet, wo ich nicht viel von verstehe. Aber was er gesagt hatte, also wenn man versucht, die kosmologischen Modelle mit den das, was wir hier auf dieser Erde messen können, in den großen Detektoren am CERN, in den Teilchendetektoren zusammenbringt, dann kann höchstens das Universum zu 5% aus dem bestehen, was wir eigentlich kennen und untersuchen können. Der Rest besteht aus sehr diffusen Materialien, sind auch ziemlich geheimnisvolle Bezeichnungen, die man da gibt, dunkle Energie oder dunkle Materie. Aber es hat sicherlich auch alles seine wissenschaftliche Fundierung, um zu erklären, dass das Weltall sich noch immer beschleunigt ausdehnt oder wie sich die Galaxien letztendlich dann drehen. Das heißt, das Bild von diesem Lückenbüßergott, naja, ist schon so ein Problem mit der Unendlichkeit. Selbst wenn man sich als Mensch auf die Suche macht und mit seinen endlichen, begrenzten Mitteln anfängt zu forschen, wird man nie das Ende der Unendlichkeit letztendlich erreichen. Ich möchte jetzt mal zum anderen Thema in der Schöpfung kommen und hier muss ich sagen, da betrete ich sicherlich etwas unbekannten Boden, weil es geht um Biologie, da könnten vielleicht andere ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber kennt ihr vielleicht noch dieses Buch, Wenn Tiere reden könnten? Vielleicht mal Handzeichen, wer hat es denn damals, ja, kennen doch noch sehr, sehr viele, nicht? Kam Anfang der 1990 raus vom Professor Werner Gitt und ich meine, der Karl-Heinz Verheiden hat da auch dran mitgewirkt. Und es versuchte einfach auch die Menschen zum Staunen zu bringen über die Wunder, die man in der belebten Natur, in der Schöpfung sehen kann. Vielleicht kennt ihr noch ein Beispiel, was da genannt worden ist und das hat sich mir immer so eingebrannt und das ging um das Thema Vogelzug. Ja, das hat mich sehr beeindruckt und in dem Vorwurf zu diesem Buch war ein Vers aus Hiob zitiert, der eigentlich auch sehr eindrucksvoll von der Schöpfung redet. Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir's sagen. Oder die Sträucher der Erde, die werden dich's lehren, und die Fische des Meeres, die Meer werden dir's erzählen. Wer erkennt nicht an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat? Ich denke, das ist in der heutigen Zeit schon eine ziemlich steile Ansage, wenn wir sagen, dass die Schöpfung von Gott, dem Schöpfer, spricht. Und diese Beispiele, die er bringt, die hat mich sehr bewegt damals. Und was mich am meisten bewegt hat, hatte mit Vogelzug zu tun. Das war dieser bewusste Alaska-Goldregenpfeifer. Der macht etwas sehr Erstaunliches. Ne? Der lebt im Sommer in Alaska und in Alaska wird es im Winter zu kalt und dann muss er halt in den Süden. Kein Thema. Ne? Aber der fliegt über den halben Pazifik 4700 Kilometer weit zu den Inseln Hawaii. Ich denke, für einen Vogel, der so 150 bis 220 Gramm wiegt, ist das schon eine sehr, sehr erstaunliche Leistung, die er da vollbringt. Und der Professor Gitt führt es da auch sehr schön aus, dass es eigentlich schwer zu verstehen ist, wie das überhaupt geht. Nicht? Weil der Vogel eigentlich gar nicht so viel Energie mitnehmen kann. Es sei denn, er fliegt immer im Windschatten. Das heißt, die fliegen in einer guten Formation und dass er neben dem Fettgewebe dann auch noch sein Muskelgewebe abbaut. Erstaunliches Beispiel. Ich habe mich gefragt, was hat sich denn da eigentlich in der Biologie getan? Ist man da ein bisschen weitergekommen in der Erkenntnis? Ich muss euch sagen, ich war erstaunt, ja. Es gibt da heute viel, viel interessantere Beispiele. Und zwar das nächste, da kam man dann im Jahr 2005 draus. Das ist ein Vogel, der lebt auch in Alaska und der nennt sich Pfuhlschnepfe. Oder Bar-tailed Godwits, das ist dann auf Englisch. Und wer des Englischen ein bisschen mächtig ist und das lesen kann, Crossing the Ultimate Ecological Barrier Evidence for an 11.000 Kilometer Long Non-Stop Flight. Also das ist der Artikel, der da 2005 erschienen ist, der spricht von einem Non-Stop-Flug 11.000 Kilometer lang. Und dieser Vogel macht das Erstaunliche, der fliegt von Alaska non-stop nach Neuseeland über den Pazifik. Ich dachte auch, Manu Meier, da bleiben einem doch irgendwo schon der Kinnladen ist mir da zumindest runtergefallen. Ist auch nicht das Einzige, was der Vogel macht. Im Frühjahr von Neuseeland kehrt er wieder zurück, dann fliegt er über China und dann wieder von China nach Alaska. Also der fliegt in einem halben Jahr 26.000 Kilometer. Und ich muss sagen, ich war zutiefst beeindruckt. Geht's besser? Geht besser, ne? Es geht noch viel besser. Und wenn ich jetzt euch erzählen würde, dass das Beispiel, was noch viel beeindruckender ist, hier direkt bei euch in Refrath existieren würde, würdet ihr es glauben? Und zwar sind das Forschungen, die starteten 2013, ist wieder in Englisch, ich wollte jetzt zur Aktualität einfach mal die Originalartikel so ein bisschen zitieren. First evidence of a 200-day non-stop flight in a bird. Also erste Hinweise auf einen 200 Tage dauernden Non-Stop-Flug eines Vogels 2013. Und es geht da um die Gattung der Segler. Das sind Vögel, die sind auch durchaus hier heimisch. Eine Gattung davon kennt ihr hier, den Mauersegler. Das sind die, die immer so rumfliegen im Verband, dass man denen richtig abmerkt, die haben Spaß am Fliegen irgendwie. Immer wenn ich bei mir aus dem Bürofenster im Sommer gucke, dann fliegen die da zwischen den höheren Häusern, fliegen die bevorzugt hin und her. Die zirpen so dermaßen laut, also die kann man sehr, sehr klar erkennen. Und in diesem Jahr, ich glaube 2011 oder 2013, haben Schweizer Vogelkundler erst mal diese Segler, die sind halt ein bisschen leichter. Der Alpensegler, den sie da untersucht haben, der ist noch ein paar Mal schwerer als der Mauersegler, der hier immer vorkommt. Den konnten sie so kleine Rucksäckchen drauf machen und dann die Daten erheben. Und die haben gemerkt, im Sommer sind sie hier, um ihre Brut dann hochzuziehen. Und wir wissen alle von dem, was wir im Biologieunterricht gelernt haben, im Winter, da ziehen die Vögel in den Süden nach Afrika. Naja, wenn man die Vorbeispiele vorher da mal gesehen hat, ist das ja auch nicht sonderlich beeindruckt. Wenn wir da die Fuhlschnepfe nehmen, die nonstop von Alaska bis nach Neuseeland fliegt, da ist Afrika schon ein bisschen näher. Aber die Vögel fliegen los und man wusste es nie, die landen nicht. Hättet ihr das gedacht? Dass hier die Vögel, die hier losfliegen, die fliegen nach Afrika, aber die landen nicht. Die fliegen Tag und Nacht 200 Tage lang und bleiben einfach in der Luft. Ja, man hatte früher da schon einige Hinweise dazu über Radaraufnahmen, dass auch hier die Mauersegler auch nachts fliegen, stellen da glücklicherweise auch dann den Ton ab, also sind da nicht mehr so laut, zwischen ein paar hundert Meter bis 3.500 Meter immer hoch und runter. Es wirft natürlich einige Fragen auf, wie schlafen die denn? Tiere müssen schlafen, wie Menschen, wie alle Säugetiere. Und man nimmt an, man kann es nicht nachweisen, dass sie etwas machen, was man Halbhirnschlaf nennt. Die können immer wechselweise mit der einen Hirnhälfte und dann mit der anderen Hirnhälfte schlafen und dabei noch fliegen. Ja, ich muss sagen, also mich hat's kalt den Rücken runtergefroren, als ich das gelesen habe. Ich hätte es nie gedacht. Da ist etwas letztendlich dann vor unserer Haustür, was so etwas Fantastisches kann, wirklich mehrere hundert Tage nonstop in der Luft bleiben. Und da muss man mal ein bisschen nachrechnen. 200 Tage mal 24 Stunden sind 4.800 Stunden. Und wenn man jetzt nur mal annimmt, dass der Vogel so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer hat, dann kommt man auf insgesamt 144.000 Kilometer. Das ist 3,6 Meilen um die Welt. Und das ist wirklich konservativ abgeschätzt. Eine Boeing 747 hätte bei so vielen Flugstunden schon mehrfach in die Wartung gehen müssen. Und wir kennen kein Flugzeug, was mehrfach nonstop um die Welt fliegen kann. Ist doch schon irgendwie eine erstaunliche Leistung. Ja, ist ein Beispiel. Was sagt es aus? Wenn wir mal den Psalm 139 weiterlesen, da denkt auch schon der Psalmist David über die Schöpfung nach und er sagt, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken? Gott, wie gewaltig sind ihre Summen? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin immer noch bei dir. Man hätte sicherlich noch viel bessere Beispiele nehmen können. Mir als Techniker, mir lagen halt diese mir zugänglichen Beispiele über den Vogelflug. Ne? Unterm Vogelflug, wenn einer dann 200 Tage nonstop fliegt, da kann ich mir wenigstens was vorstellen. Ich denke, es wären noch viel bessere Beispiele aus den Zellen, aus der Genetik, ja, aus der Informationsreplikation, die dort existiert. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich mal vor Jahren gehört habe von einem Biologen, als er über die Mechanismen, über die Transportmechanismen in der Zelle referieren musste und er führte es dann nur so aus, it's all very, very complicated. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ja, Jetzt komme ich hier mit diesem Fragezeichen. Ich muss sagen, mich überwältigt Gottes Schöpfung. Aber ich muss auch euch gestehen, wenn ich hier stehe, so habe ich doch ein mulmiges Gefühl. Vielleicht lasse ich hier eine Menge von den Jugendlichen auch dann ein bisschen allein. Ich weiß, dass ihr irgendwo, wenn ihr in der Schule seid oder auch im Studium seid, dass ihr da manchen Punkten mit der Wissenschaft ausgesetzt seid, ja, wo ihr vielleicht dann auch nicht immer eine Antwort drauf habt. Ich muss euch gestehen, ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Ich kann Gott nicht beweisen und das, was ich jetzt da eben erzählt habe, ist bestimmt kein Beweis für Gott. Gott ist nicht beweisbar. Dem müssen wir uns beugen. Er steht über allem, was wir kennen, was wir erfahren, was wir jemals werden wissen können. Müssen wir deswegen, wenn wir an die Bibel glauben und dann uns irgendwann mit der Wissenschaft beschäftigen, müssen wir dann den Verstand an der Garderobe abgeben, wie es immer so gesagt ist? Ich denke, nein. Wir werden nicht alles beweisen können, aber die Gegenseite kann auch sicherlich nicht alles beweisen. Vor Jahren war mal hier der Versuch, da wollten die mit so einem Bus hier durchs Land fahren, wie es auch bei Evangelisationen dann oft stattfindet, mit dem Spruch, es gibt keinen Gott. Dann kam Kritik auf, weil du kannst es nicht beweisen, es gibt keinen Gott. Dann haben sie ihn abgewandelt und haben draufgeschrieben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Ist dem so? Also ich durfte zumindest in meinem Berufsleben auch einige Wissenschaftler kennengelernt, die an Gott glauben, die auch an Jesus Christus glauben, denen das nie ein Hindernis war. Ich weiß, dass sie dann manchmal auch zu Zielscheiben werden, dass es dann auch sicherlich für diese nicht einfach ist, aber ich denke, was wir in der Schöpfung sehen können, das zeugt von Gott und wir sollen Gottes Zeugen sein. Wir haben das heute Morgen noch gehört. Wir sind nicht Gottes Anwälte, wir können ihn nicht beweisen, aber von ihm zeugen können wir schon. Und ich denke, das, was wir da bei Gott sehen, ist schon großartig. Es ist überwältigend und es lernt uns auch Ehrfurcht. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, von Gott, dem Schöpfer, uns ihn mal anzugucken. Wenn wir die Größe der Schöpfung sehen und die Macht, die Gott hat in seinem Wort, was er tun kann, dann müssen wir uns auch überlegen, wem wir Gott begegnen. Wer ist dieser Gott? Ja, er ist uns Vater, er ist uns Freund, er ist uns Erlöser. Aber er ist auch der allmächtige Schöpfer. Er ist heilig, er ist grenzenlos, er ist ewig. Und ein leichtes Gespür davon bekommen wir, wenn wir in die Schöpfung gucken. Ich denke aber, wenn ich von Schöpfung rede, dann muss ich auch von einem anderen Begriff reden. Vielleicht fragt er, wie kommt er darauf? Ich möchte von Sünde reden. Sünde, hebräisch heißt das Chataat. Bitte entschuldigt hier, die ihr hebräisch könnt. Also wahrscheinlich ist das vollkommen falsch ausgesprochen. Und in seiner Grundbedeutung, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, bedeutet das das Ziel verfehlen. Wenn ihr mit Menschen redet und es kommt die Rede auf den Begriff Sünde, dann meistens kommt dann immer so ein leichtes Lächeln. Dann denken die Menschen immer an das kleine Sünderlein, wie es hier in irgendwelchen kölschen Karnevalsliedern letztendlich besungen wird. Aber was ist Sünde? Chataat, das Ziel verfehlen. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Ich hatte es zwar vorher schon in Predigten gehört, aber ihr könnt beruhigt sein, das hält auch jeder Prüfung stand. Ich habe es zumindest in Lexikas gefunden, dass dieser Begriff im Urtext wirklich Zielverfehlung heißt. Wie beim Bogenschießen. Du zielst und triffst daneben. Ich musste mich da wieder zurückbesinnen auf diesen Alaska-Goldregenpfeifer. Was wird passieren, wenn der sein Ziel verfehlt? Stellt euch mal vor, der macht sich auf den Weg in Alaska, muss so ein Inselarchipel, ich glaube, das ist die größte Insel der Hawaii, hat gerade eine Ausmessung von 150 Kilometern, fliegst dann fast 5000 Kilometer weit und musst so eine Insel treffen. Du brauchst schon eine gute Navigation, um das Ziel zu treffen. Du hast nur einen Versuch als Alaska-Goldregenpfeifer. Dazwischen, da sind keine Inseln, da kannst du nicht nochmal stoppen. Und das sind auch keine Wasservögel, die auf dem Wasser landen können. Wenn die so einen Fehlversuch machen, dann sind sie tot. Da ist keine Chance mehr. Und ich denke, das ist eine schöne Illustration für den Begriff Sünde. Aber was mich dann besonders angesprochen hat, ist Sprüche 8, Vers 35 und 36. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, und da steht wieder dieses Schatta'at, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wenn man mal Sprüche 8 dann durchliest und euch fragt, wer ist dieses, wer mich findet, wer ist dieser mich, dann findet ihr als erstes, es ist die Weisheit. Und wenn ihr dann weiterlest in Sprüche 8, ich habe hier mal die Stellen dann rauskopiert, das sind sehr bekannte Stellen aus Sprüche 8, dann sehen wir, dass diese Weisheit eine Person ist. Das ist kein abstraktes Konstrukt. Das Gleiche finden wir auch, wenn wir ins Neue Testament gucken, in Johannes 1, wenn wir dort von dem Wort geredet wird, von dem Wort, durch das und für das alles geschaffen worden ist. Es ist eine Person. Und ich denke, da gehen wir nicht falsch, wenn wir sagen, das ist unser Herr Jesus Christus. Von dem redet auch hier schon das Alte Testament in Sprüche 8. Wer mich verfehlt, ihn, den Schöpfer, und hier stellt er sich auch in Sprüche 8 dann auch nochmal insbesondere so vor, der liebt den Tod. Der ist ein Todgeweihter. Und ich glaube, dann spätestens, dann verfliegt dieses leichte Lächeln vom Gesicht, wenn man über Sünde spricht. Dann wird dieser Begriff Zielverfehlung so plastisch. Ja, es gäbe noch viel dafür, darüber zu erzählen und zu berichten über die Schöpfung, aber wer mag das tun? Das ist so ein wunderbares, großes Thema. Ich gucke immer mal wieder in solche Zeitschriften rein, auch im Internet, mehr von meiner Handwerksseite, von der Physik her, und bin dann immer wieder erstaunt, wie oft dann auch Berichte kommen über großartige Errungenschaften in der Natur, im Tierleben, wo von der Größe des Schöpfers die Rede ist. Wer sich von diesem Schöpfer trennt, wer sich gegen ihn entscheidet, der macht sich einer wirklich großen Sünde strafbar. Der ist verloren, so sagt es sein Wort. Aber ich bin froh, dass in dieser Person Jesus Christus der Schöpfer auch der Erlöser geworden ist und dass uns durch dieselbe Person, durch den Schöpfer und durch den Erlöser auch heil geworden ist.